zu den größten Showkämpfen der Welt. Pinfall. Der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer auf meinsportradio.de.
Schönen guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von Pinfall, dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir müssen über WWE No Mercy sprechen und das tue ich mit meinem Co-Moderator Thomas Steuer. Hallo Thomas.
Servus Kevin.
Und wir haben für unsere No Mercy Rückschau, in den ersten beiden Takes werden wir das hier in unserer Sendung mal machen, den WWE-Kommentator von WWE Raw zu sehen auf Pro7 Max, Sebastian Hackel. Hallo Sebastian.
Hallo zusammen, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Müssen wir mal No Mercy generell erstmal einschätzen. Sebastian, wie hat dir der Pay-Per-View gefallen?
Da muss ich, du kennst mich ja, ich hole ja immer ein bisschen länger aus und da muss ich eine kleine Vorgeschichte erzählen. Es war ja so, dass während des SummerSlam-Wochenendes unsere zweite Tochter zur Welt kam und da war es zum ersten Mal seit 3 Jahren der Fall, dass ich mal eine Woche frei hatte. Und seit dieser Zeit bin ich so wirklich recharged, ich bin total aufgeladen und das ganze WWE-Dings hat mir so gefehlt, dass ich so mit viel Freude einfach drangegangen bin an die letzten Sendungen und mich so unfassbar auch gefreut habe auf No Mercy. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen positiv beeinflusst. Ich muss sagen, mir hat der Pay-Per-View eigentlich gut gefallen.
Thomas, aus Fansicht?
Ja, aus Fans, ich glaube, wir beide hatten uns ja so ein bisschen mehr vom Main Event versprochen. Und das hat vielleicht so einen eigentlich ganz guten Pay-Per-View zum Schluss hin dann nochmal so ein bisschen überschattet. Aber da werden wir ja auf jeden Fall noch drüber sprechen gleich.
Ja, wir hatten ja, bevor wir über No Mercy gesprochen haben, in der Vorschau letzte Woche oder am Samstag, 3 Matches so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Und das waren auch genau die 3 Matches, die WWE in den Fokus gerückt hat, zumindest in dem Hype-Trailer. Aber ein Match, und ich denke mal, darüber sollten wir zuerst sprechen, hat die Show gestohlen, und zwar das Tag-Team-Titel-Match zwischen Dean Ambrose und Seth Rollins gegen Cesaro und Sheamus. Ja, Sebastian, Zahnzusatzversicherung, die hast du sicherlich, ne?
Mein Vater ist Zahntechniker, also ich brauche keine Zahnzusatzversicherung. War ein bissiges Match, ja, ich gebe dir recht. War vielleicht auch das beste Match des Abends, möchte ich mal sagen. Also ja. Es ist schon unfassbar, das muss man ganz ehrlich sagen. Gut, ich bin da auch positiv beeinflusst, denn Cesaro, den schätze ich wirklich sehr, aber wie crisp, wie perfekt vom Timing er so ein Match einfach bis zum Ende auf Top-Niveau durchwrestelt, das ist sowas von einzigartig. Du musst dir mal eins zu Gemüte führen, der hat sich die Zähne nicht nur ausgeschlagen, der hat sich die Zähne nach oben geschoben, Richtung Oberkiefer. Oh, ja. Der ist richtig eingerastet am Pfosten, wie man so schön sagt. Ne? Ja. Das ist jeder, also ich habe viel Kampfsport gemacht und meine Geschichte im Ring ist ja auch hinlänglich beleuchtet auf den sozialen Medien und im Internet. Ich habe dieses Gefühl auch schon mal erlebt, wenn man die eigenen Zähne so ein bisschen in den Mund geschoben bekommt, und bei ihm ist es ja nochmal 2.0, also die Zähne wirklich sind nach oben in den Oberkiefer gedrückt worden. Ja. Und du merkst einfach, da passiert was mit mir, was nicht so passieren sollte, da stimmt was nicht, und der wrestelt das Match einfach mit so einem Monster-Timing so perfekt zu Ende. Also was die beiden da gezeigt haben, Sheamus und Cesaro, natürlich auch Rollins und Ambrose, erste Sahne, das sind 2 absolute Tag-Teams auf Weltniveau und für mich persönlich, wie gesagt, das Match des Abends.
Und so ein bisschen hatte ich auch das Gefühl, Thomas, dass sie zeigen wollten, dass das so das Match des Abends ist, nicht eben dieses Braun Strowman gegen Brock Lesnar oder eben John Cena gegen Roman Reigns. Ich glaube, die 4 haben sich es vorgenommen und haben es eingehalten. Also das war ein Match, das hat mich wirklich die ganze Zeit irgendwie bei sich behalten, und dann natürlich alles, was nachdem Cesaro sich die Zähne ein- und hochgeschlagen hat, kam und mit wie viel geistiger Frische er trotzdem noch ans Werk gegangen ist. Also da muss man echt den Hut vorziehen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die 4 hatten auch, wie man so schön sagt, einen Chip on the shoulder, ja, wenn du so willst. Ich glaube, Cesaro selber stand ja auch draußen maximal für 1 Minute. Der war ja nicht wirklich lange weg, um da kurz behandelt zu werden. Und ich glaube, so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Der hat natürlich auch Raw nicht verpasst. Nein. Also ich will nicht wissen, was für dicke Eier dieser Mann hat. Ich kann mir nicht vorstellen, wie krass das geschmerzt haben muss. Dieser Moment, wo er mit dem Kopf auf diesen Ringpfosten geknallt ist, boah, das sah schon einfach richtig böse aus im Fernsehen.
Ja, und er hat Raw nicht verpasst, das stimmt, muss aber wohl operiert werden, das ist ja auch ganz klar. Ich meine, die Zähne müssen ja irgendwie wieder runter. Sie wurden zwar schon, glaube ich, ein Teil wurde schon runtergezogen, ja, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr böse, aber es muss natürlich da noch ein bisschen mehr gemacht werden. Ja, aber es bleibt einfach zu sagen, gute Besserung an Cesaro, ja, und am Ende verteidigten Dean Ambrose und Seth Rollins die Titel. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum dritten Shield-Member und damit auch zum Match John Cena gegen Roman Reigns. Thomas, das haben wir ja so ein bisschen vorher als das Match besprochen, was den Fackelstab übergibt in der WWE. Ne? John Cena, der jahrelang so der Top-Dog in der WWE war, gegen den Big-Dog Roman Reigns, um dieses WWE-Sprech irgendwie aufzugreifen. Und am Ende war es so, dass Roman Reigns quasi aus allem ausgekickt ist, was John Cena ihm gegeben hat. Ich glaube, es waren 4 Attitude Adjustments. 4? Drei davon hat er zu einem Pin-Versuch genutzt, einen nicht. Also aus 3 Attitude Adjustments. Davon ein super Attitude Adjustment vom Top Rope oder vom zweiten Seil. Wo wir früher über Super Cena gesprochen haben, der aus allem auskickt, das ist jetzt Roman Reigns.
Hat mich total überrascht, vor allem weil es am Ende dann ja auch sehr deutlich war. Ich glaube, Cena hat ihm 2 nacheinander gegeben, hat dann den Pin halt nicht durchziehen können, hat dann sofort den Spear gefressen und dann war quasi auch schon Ende, ja, wenn du so willst. Also es war schon echt überdeutlich, hätte ich so nicht erwartet. Ich wusste jetzt auch nicht, dass Cena jetzt nochmal irgendwie geht, um irgendwas zu filmen, einen Film zu machen. Deswegen dachte ich eigentlich, dass er so das Match gewinnen könnte und es wird dann auch so ein bisschen weitergehen bis zum Jahresende. Deswegen hat es mich auf jeden Fall überrascht. Und klar, es war auf jeden Fall, in der Deutlichkeit war es sicherlich eine Fackelübergabe, ja.
Transformers, ich glaube, er macht einen Transformers-Film, ne Sebastian?
Ja, ich glaube aber, dass das damit eigentlich auch nur bedingt etwas zu tun hat, denn man hat wieder mal gesehen bei diesem Match, dass man irgendwann sagen wird, in 10 oder 15 Jahren, schade, dass dieser John Cena nicht mehr da ist, weil ich finde, er hat Roman Reigns auf ein neues, auf ein höheres Niveau gehoben. Er hat ein klasse Match gezeigt. Die Niederlage tut ihm nicht weh. Nach 15 Jahren WWE, nach 16 Titeln tut ihm das nicht weh. Und ich war wieder mal schwerst beeindruckt von John Cena, absoluter Profi. Mit seinem Alter oder mit den Ringjahren, also wie gesagt, 1,5 Dekaden bei WWE jetzt schon auf dem Buckel, ist er immer noch top in Schuss, super körperlich in Form. Die Promos, also man hat es ja in den vergangenen Wochen auch wirklich mit Spannung verfolgt bei Raw, was er da abgeliefert hat, wie er Reigns da teilweise stehen lassen hat, ne, im Regen. Das ist schon erste Sahne. Wie gesagt, in 10, 15, 20 Jahren werden die Leute sagen, ach, schade, dass dieser John Cena nicht mehr da ist. Es gibt 50% Hater von John Cena, gebe ich zu, ist ja auch immer so, es gibt immer 50% Boost, es gibt immer 50% Jubelrufe und Cena-Befürworter. Irgendwann werden alle erkennen, was für ein verdammt harter Arbeiter das ist und wie sehr er dann irgendwann mal fehlen wird, wenn er nicht mehr da ist.
Wie viel Prozent Jubel- und Buhrufe hörst du denn bei Roman Reigns raus?
Roman Reigns polarisiert, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
Und das ist nett ausgedrückt, selbst nach dem Match, als dann John Cena, das erinnert mich ein bisschen an diese Szene mit The Rock und Roman Reigns, als The Rock beim Royal Rumble einst die Hand von Roman Reigns gehoben hat und dann stutzig aus der Wäsche guckte, dass die Leute immer noch gebuht haben. Das gleiche hat John Cena gemacht, Roman Reigns wurde wieder aus der Halle gebuht, Staples Center Los Angeles. Ja, und jetzt, Sebastian, was steht als nächstes für Roman Reigns an? Ich meine, kann ja nur Brock Lesnar sein, oder?
Ja, ich denke, über kurz oder lang muss ich da wieder was treffen an der Spitze. Entweder Braun Strowman, Roman Reigns und Brock Lesnar oder in irgendeiner Mixtur. Also das ist ja unausweichlich. Roman Reigns ist der Big Dog, der Top Dog. Er hat den Undertaker und John Cena in einem halben Jahr jetzt besiegt. Also das ist schon relativ, möchte mal sagen, unvergleichbar. Also bei WrestleMania den Undertaker zu besiegen ist das sowieso... Ja, die Liste derer, die das geschafft haben, recht dünn und recht kurz, das wissen wir ja alle. Jetzt hat er auch noch John Cena ganz klar besiegt. Also das sind schon gute Argumente für ein Titelmatch. Was mich aber auch so ein bisschen wundert, ich bin ja so ein Kind der 90er und ich bin ja mit diesen Leuten wie Bret Hart, diesen ganz, ganz starken Saubermännern, diesen wirklich Idolen, diesen Vorzeigesportlern groß geworden. Und neben Roman Reigns ist mir dann auch einer aufgefallen und das ist Jason Jordan. Der hat einen klasse Opener gewrestelt. Das war ein Wahnsinnsmatch gegen The Miz. Also 10 knackige Minuten, wie man das haben will, zu Beginn eines Pay-Per-Views. Und was passiert dann? Das Match ist vorbei. Er verliert das Match und wird auch ausgebuht. Also das ist so eine, für mich irgendwie ein bisschen schwierig. Ich werde jetzt 37, vielleicht bin ich zu alt dafür, aber diese Leute wie Roman Reigns oder Jason Jordan, die eigentlich klasse aussehen, im Falle von Jason Jordan jetzt nochmal exemplarisch rausgegriffen, super Match abliefern, 10 knackige Minuten Suplexes noch und nöcher zeigen und sich wirklich reinwerfen und dann werden die ausgebuht. Also es ist schon manchmal, es ist komisch, aber anscheinend ist es auch so, dass diese heutige Generation nicht mehr auf diese ganz klar positionierten Saubermänner so reagiert. Man will wahrscheinlich eher so, ja, eine Mischfigur, so ein Typ, der Ecken und Kanten hat und auch vielleicht mal Dinge macht, die nicht so ethisch korrekt sind, ich weiß es nicht, erklärt es mir.
Thomas, ich glaube, um es ein bisschen derber auszudrücken, die Fans, die so reagieren wollen, einfach keinen mehr in den Hals geschoben bekommen.
Das zum einen, und sie wollen halt vor allen Dingen auch, glaube ich, nicht Leute haben, bei denen das alles so super schnell geht, die jetzt mit irgendeinem hanebüchenen Grund, wie jetzt bei Jason Jordan und Kurt Angle ist er jetzt angeblich der Vater, ne, so aus Storygründen, die quasi dann in so eine Rolle gedrückt werden, für die Fans denken, für die ist er noch gar nicht bereit. Jason Jordan kam ja jetzt erst von NXT in Tag Team mit Chad Gable hoch, ist gefühlt erst ein Jahr, glaube ich, da und soll jetzt schon irgendwie so der Crown Prince von Raw sein, so ein bisschen. Ich glaube, da haben die wenigsten keinen Bock drauf. Ich meine, wie lange mussten wir in den 90ern warten, bis dann so ein Bret Hart mal Champion war? Ja. Hat ja Jahre gedauert.
Ja.
Also die hatten ja viel mehr Zeit damals, um quasi, wie sagt man, sich dem Publikum so ein bisschen anzudienen, um sich halt auch zu beweisen in den Augen des Publikums. Ich glaube, das fehlt heutzutage so ein bisschen. Das war auch bei Reigns, glaube ich, relativ schnell so im Vergleich und bei Cena damals auch.
Wir können ja gleich nochmal kurz ein bisschen über Jason Jordan sprechen. Ich möchte noch meinen Punkt mit Roman Reigns zu Ende führen und da auch Dean Ambrose und Seth Rollins mit reinnehmen und ein anderer WWE-Kommentator, quasi ehemaliger WWE-Kommentator, zumindest im deutschen Fernsehen, sagte mal zu mir, ich sei ja ein trockener Analytiker und wäre eher der faktische Typ. Und um das zu untermauern, würde ich ganz gerne Thomas dich mal fragen, in welcher Stadt hat das Shield das erste Mal einen WWE-Auftritt gehabt?
In welcher Stadt?
Mhm.
Boah. Es war auf jeden Fall am Rande eines Cena-Matches, eines CM Punk-Matches.
Mhm, gegen Ryback.
Aber die Stadt kann ich dir nicht mehr sagen.
Nee. Indianapolis.
Das weißt du noch aus dem Kopf.
du wirst es. Sebastian, in welcher Stadt hat sich das Shield getrennt?
Puh, da fragst du mich was. In welcher Stadt hat sich das Shield getrennt? Boah.
Indianapolis.
Oh, da schließt sich der Kreis.
Und in welcher Stadt findet WWE TLC in diesem Jahr statt, Thomas?
Lass mich raten, in Indianapolis.
Ah, guck mal.
Ach, nee.
Guck mal. Und wie wäre es denn mit einem Match, Sebastian, das Shield, das wiedervereinigte Shield gegen die Mysterage?
Ja, würde ich kaufen. Wäre bestimmt ein schönes Ding. Ich weiß nicht, ja, wieso nicht?
Die WWE mag doch eigentlich so Matches, wo sich der Kreis schließt, oder Thomas? Das könnte man noch machen. Ist doch jetzt, bietet sich doch an.
Ich glaube, zumal ja Reigns jetzt auch nichts mehr konkret zu tun hat nach der Cena-Fehde, der kurzen Cena-Fehde, wird das auf jeden Fall machbar, klar.
Also ich will das Shield auch wieder sehen. Das ist auch das Interessante, Sebastian, ne? Wenn wir über die Reaktion gegen Roman Reigns sprechen, wenn es um das Shield geht, ne? Und wenn es darum ginge, dieses Shield komplett irgendwie wieder zusammenzuführen, dann wären die Leute wieder voll hinter Roman Reigns. Das finde ich total verrückt.
Ja, ist auch verrückt. Und Thomas hat ja vorher auch gesagt, ja, Leute werden so schnell erfolgreich. Wie gibt's das denn dann im MMA, dass so ein Conor McGregor in einem Jahr alles weghaut, in zwei Gewichtsklassen Champion wird und umjubelt wird? Das ist irgendwie, es ist ein komisches Phänomen. Also bei manchen mag man es, wenn die schnell erfolgreich sind. Das ist auch bei Schauspielern so. Und manche haben es einfach immer so ewig schwer. Ich weiß nicht, das liegt, glaube ich, an den Figuren selbst. Kevin, du und ich, wir kennen ja zum Beispiel den Eko Fresh sehr gut. Das ist ein total netter Kerl. Und der ist ja auch so ein Typ. Du kennst ihn sehr gut seit Jahren. Ich kenne ihn sehr gut seit Jahren. Aber er ist so ein Typ, der spaltet die deutschen Medien und auch die Zuschauerschaft. Wir hatten ihn jetzt als Gastkommentator bei Raw zum Beispiel. 50% hassen den total, 50% mögen den total. Und ich glaube, es liegt eher auch an der Person der Leute selbst. Aber ja, die Theorien, die ihr da wieder aufstellt, also so ticke ich ja eigentlich gar nicht. Also ich bin ja so ein Typ, ich lasse mich ja total überraschen. Und deswegen, glaube ich, macht mir nach 30 Jahren Fan und jetzt fast 10 Jahren im Business Wrestling auch immer noch so verdammt viel Spaß, weil ich mir überhaupt nicht überlege, was könnte denn passieren oder wie könnte das nächste Match aussehen. Ich lasse mich einfach anstecken von der Energie und wie gesagt, die war bei diesem Pay-Per-View für mich reichlich vorhanden. Wenn ich die ersten 5 Matches so sehe, Miz gegen Jordan, Bella gegen Wyatt, das Tag-Team-Match haben wir beleuchtet, Cena gegen Reigns, die 5 Frauen, die auch wirklich die Bude abgerissen haben, 10 Minuten lang. Das waren 5 klasse Matches. Das hat mich super unterhalten. Ich hatte total viel Spaß und wer schon mal im Staples Center war, das waren dann wieder über 16.000 Zuschauer, ich habe da schon zweimal kommentieren dürfen, hatte da mal die Ehre, war auch eine tolle Atmosphäre. Ich finde, das gehört auch immer zu so einem Pay-Per-View, dass dir das Publikum mitgeht, dass die nicht zu ruhig sind, dass sie einfach kreativ sind, dass die laut sind, dass die ihre Meinung äußern. Ob es jetzt Buß oder Jubelrufe sind, ist im Endeffekt egal, Hauptsache ist Energie und das war vorhanden, fand ich.
Ja, Staples Center, da war ich auch schon mal beim SummerSlam 2011. Ja, ich glaube, es war 2011. Na, ja, durfte ich mal hin für eine große deutsche Internetseite und ein Videospiel spielen und dann durfte ich zum SummerSlam. Das war auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Publikum. Ja, Los Angeles hat ein sehr interessantes Publikum. Wir machen jetzt eine kurze Pause, sprechen dann noch ein bisschen weiter über No Mercy und über einige der Matches, die Sebastian gerade angesprochen hat. Also bleibt dran hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Thomas Steuer und unser Gast, WWE-Kommentator Sebastian Hacke, blicken zurück auf WWE No Mercy, die Raw-Großveranstaltung, die in der Nacht von Sonntag auf Montag stattgefunden hat. Und Thomas, Sebastian hat zum Ende des letzten Abschnitts ein paar Matches angesprochen, die, ja, also aus meiner Sicht, und wir haben das ja auch letzte Woche hinlänglich besprochen, so ein Bray Wyatt, der braucht in meinen Augen echt eine Veränderung. Und bei Finn Balor war es auch schon so eine kleine Veränderung, alleine wegen seinem Outfit. Ja, mir hat das gefallen, dass mal eine andere Farbe zu sehen war, nicht immer schwarz. Das gehört schon irgendwie auch für mich zu einer gewissen Veränderung dazu. Bray Wyatt ist tatsächlich für mich immer derselbe Quatsch. Und auch dieses Match jetzt, ja, das war schön und gut, aber das war auch wieder so ein Match, wo ich sage, es war zwar Energie da, aber es hat mir irgendwas gefehlt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir echt bei Bray Wyatt eine Veränderung. Wie siehst du das?
Ja, wir hatten es in der letzten Folge auch schon besprochen, es wäre wahrscheinlich echt das Beste gewesen, wenn sie ihn bei SmackDown gelassen hätten, wenn sie ihm diesen langen Titelrun mal gegeben hätten, um sich quasi so als Hauptfigur des Rosters dort mal zu profilieren. Jetzt hängt er halt total in der Luft und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da so kreativ wirklich viel investiert wird in diese Fehde. Es geht einfach immer irgendwie weiter. Scheinbar ja auch jetzt wieder, wenn man Raw gesehen hat. Aber nicht irgendwie mit irgendeinem besonderen Aufhänger. Und das fehlt halt da. Irgendein spannender Dreh. Es sind einfach nur Matches after Matches after Matches und Finn Balor gewinnt einfach immer.
Sebastian, Bray Wyatt und der Undertaker, das sind ja so zwei Bezugspunkte, der übernatürliche Superstars irgendwie ausmacht auch in der WWE. Und Bray Wyatt, und du musst ja auch regelmäßig seine Promos übersetzen. Und er ist ja immer sehr, fast schon sakral in dem, was er sagt. Und wir haben da ja auch drüber gesprochen, als ich dich besucht habe und du mir gezeigt hast, was du so alles aufgeschrieben hast zu einer Bray Wyatt-Promo. Aber auch bei dir ist es so, Bray Wyatt ist jemand, ich weiß, du schätzt ihn sehr, du findest ihn auch im Ring richtig gut. Diesen Dreh, den Thomas sieht, auch wenn ich weiß, du bist jetzt nicht so jemand, der versucht jetzt diesen Dreh mit irgendwie umzugehen, aber verstehst du, was wir meinen?
Natürlich, ich kann es immer nachvollziehen und ich finde es auch mal toll, dass ich als WWE-Kommentator, der ich ja nun einer bin, der die WWE auch von Herzen gut findet und wie gesagt, ich bin ja seit 30 Jahren infiziert mit diesem Virus WWE, mal die Chance hat, sich hier mal ein bisschen zu artikulieren, mit Leuten zu sprechen, die halt das Ganze neutral betrachten. Das ist ja auch total in Ordnung, dass jeder da auch eine Meinung hat. Ich sag zu Bray Wyatt vielleicht nur ein paar Dinge. Du hast ja was Interessantes gesagt. Also ich bin ja jemand, ich versuche ja, mein Ziel war ja, als ich Kommentator für WWE in Deutschland geworden bin, einfach das junge Publikum wieder so ein bisschen für den deutschen Kommentar zu gewinnen. Und deswegen ist auch eines meiner Hauptanliegen, diese Promos, diese Interviews in den Sendungen möglichst genau und möglichst packend zu übersetzen. Also wirklich die Wortwahl exakt wiederzugeben, und das ist bei Bray Wyatt verdammt schwierig. Also das ist wirklich so, ja, das Wort zum Sonntag. Also die kirchlichen Anspielungen dieser Krallen, Metaphern, die er benutzt, das ist schon auch was, was mich fasziniert. Also wenn er am Mikrofon ist, das ist nicht nur irgendwie Gelaber, ich reiß dir den Kopf ab und am nächsten Sonntag sehen wir uns im Ring. Da sind wirklich unfassbar bildliche Vergleiche drin, und das ist eine seiner Stärken, dieses Mystische, dieses Geheimnisvolle, was du ja schon angesprochen hast, ja. Und aber natürlich verstehe ich, wenn jemandem etwas nicht gefällt oder wenn jemand sagt, wie der Thomas zum Beispiel, ich hätte ihn lieber bei SmackDown, da sehe ich andere Möglichkeiten für ihn. Meine Analyse zu Bray Wyatt ist, der ist noch lange nicht, also wirklich noch lange nicht an seinem Höhepunkt angelangt. Bray Wyatt ist noch nicht auf der absoluten Höhe seines Leistungsvermögens, und das meine ich nur positiv, denn der Typ hat so viel Potenzial im Ring, von seiner Ausstrahlung her, von seinem Charisma, von seinem verbalen Ausdrucksvermögen. Ich glaube, das Beste von Bray Wyatt haben wir noch lange nicht gesehen, und da bekomme ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, was dieser Mann zu leisten imstande ist.
Dein Wort in Vinces Ohren, ja, sag ich mal so, um das, um auch die Hoffnung auszudrücken, dass das
Mr. eben McMahon ist. Bitte, das ist mein Boss.
Okay, alles klar. Jason Jordan gegen The Miz, Thomas, auch ein Match, was wir schon so leicht angerissen haben. Ich finde, das war ein guter Opener. Hat wirklich Jason Jordan in ein gutes Licht gerückt. Ist ja hinlänglich bekannt, dass Jason Jordan ein außerordentlicher Athlet ist. Es war bei NXT schon so, hat er gegen John Cena und Roman Reigns gezeigt. Ja, und erneut bin ich eigentlich schon fast nicht enttäuscht, aber ich hätte ihm diesen Titel gegönnt. Ja, ich hätte mir echt gewünscht, so, wenn man jetzt wirklich sagt, das ist Kurt Angles Sohn und er hat so ein Match gegen The Miz, dann wäre es echt ein cooler Schritt gewesen zu sagen, pass auf, hier, nimm den Ball und renn damit.
Ein cooler Schritt wäre es auf jeden Fall gewesen, glaube ich auch, aber ich glaube, so für seinen, für die Fan-Akzeptanz, die er ja sucht, die er ja auch will quasi, ist es vielleicht ganz gut, dass er es halt nicht so früh geschafft hat, zumal ja eh schon nachgesagt wird, eben durch diese Allianz mit Kurt Angle bekommt er Chancen, die andere nicht bekommen. Von daher finde ich es ganz gut, dass man es mit ihm auch so ein bisschen langsam angehen lässt. Ich glaube nicht, dass er jetzt auf kurz oder lang irgendwie mit dem Intercontinental Title Picture jetzt nichts mehr zu tun haben wird. Von daher, so dieser langsame Aufbau, habe ich ja eben auch schon gesagt, der liegt mir dann sowieso irgendwie mehr. Und ich glaube, das kann ihm eigentlich nur gut tun, dass er es eben nicht im ersten Anlauf sofort geschafft hat. Der wird seine Chance bekommen. Und ich glaube, auch wenn die Leute ihn jetzt noch nicht so wirklich mögen, mit diesen Top-Matches, die er permanent zeigt, wird er auf kurz oder lang beliebt werden. Und dann wird er auch noch Champion. Und ich glaube, das wird auch innerhalb des nächsten halben Jahres noch passieren.
Sebastian, ein bisschen erinnert mich Jason Jordan an den jungen Shelton Benjamin, als Shelton Benjamin einst bei Raw Triple H besiegte, und kurze Zeit später auch die Fans gegen Shelton Benjamin so ein bisschen rebelliert haben und er hat sich trotzdem durchgesetzt.
Habe ich zum Beispiel bis heute nicht verstanden. Habe ich nie verstanden.
Ich auch nicht, weil ich fand Shelton Benjamin damals total cool.
The Gold Standard.
Eben, und das ist genau, das unterstreicht ja die These, die ich ja für mich, ich beanspruche, dass er die ein bisschen wahr ist, dass da ein bisschen Wahrheit dran ist, dass man eben gewisse Typen einfach mehr oder weniger gut findet. Shelton Benjamin, was gibt's denn an dem zum Beispiel nicht gut zu finden? Der war damals mega jung, das war ein toller Highschool-Athlet, unfassbarer Wrestler, also vom Gesamtpaket her. Und anderen gönnt man es eben schneller und manchen gönnt man es eben nicht so. Und bei Jason Jordan bin ich auch, ich muss das einfach zugeben, ich bin ja so ein Meathead, ich bin ja so ein klassischer Fitnessstudio-Gänger. Und vor 10 Jahren, als ich in dieses Business so ein bisschen reingekommen bin, habe ich ja mal die Schiene als aktiver versucht. Und ich hätte mir gewünscht, 10% des Potenzials oder des Talents von Jason Jordan zu besitzen. Meine Güte, da reden wir von einem Typen, der hatte in 3 verschiedenen Sportarten das Angebot, Profi zu werden. Das ist ein Typ, der hat beim Körpergewicht von 100 Kilo im Superschwergewicht als Ringer Matches bestritten und war eine Saison lang ungeschlagen am College. Das ist unfassbar. Also was der an Potenzial mitbringt, also das begeistert mich, so ein Sportler, das ist so ein explosiver Typ, 111 Kilo schwer, das ist, also wer ist Ken, wer ist Barbie, das ist der Modellathlet, ne? Also wenn man sich einen bauen könnte, dann würde er wohl so aussehen. Also ich finde ihn einfach mega, mega gut, ob als Tag Team oder als Einzelwrestler. Also ich würde immer Yay schreien, ich würde nie Bu schreien, wenn ich im Publikum wäre.
Wie profitiert ein Jason Jordan in deinen Augen von einer Zusammenarbeit mit The Miz?
Jason Jordan Zusammenarbeit mit The Miz?
Ja, also es ist ja, ja, machen wir uns nichts vor, es ist ja in gewisser Weise eine Zusammenarbeit, ja, und Ja, auch wenn sie gegeneinander kämpfen, arbeiten sie irgendwo miteinander.
Du meinst jetzt die Chemie, die beiden, genau. die beiden bringen miteinander haben. Gut, genau. Man hatte ja mal auch so die Befürchtung, dass Jason Jordan sich der Mr. Rush anschließen würde. Es gab ja das Angebot von The Miz in den Sendungen, habt ihr es vielleicht gesehen. Ich denke, The Miz ist der ideale Gegner. Für The Miz gilt dasselbe, wie ich vorher über John Cena gesagt habe. The Miz ist ein Typ, in 10, 20, 25 Jahren wird der mal weg sein und dann sagt man, Mensch, The Miz, das war einer. Also du musst ja mal sagen, Miz ist vom Erfolg her gesehen einer der absoluten Topstars, vielleicht auf Nummer 2 neben John Cena. Hat jetzt, wenn man die Tage gesamt zählt, als Intercontinental Champion den Platz 3 eingenommen, hinter Pedro Morales und Don Morocco. Das ist ja eine Hausmarke im Sports Entertainment, das muss man sich mal vorstellen. Der Typ hat 7 Regentschaften jetzt und über 465 Tage als Champion hinter sich, hat den Honky Tonk Man überholt, Tito Santana, Razor Ramon, Ultimate Warrior, solche Leute. The Miz ist jetzt schon eine WWE-Legende, das ist einfach ein sicherer WWE Hall of Famer in der Zukunft. Und wenn du mit dem zusammenarbeitest, wenn du mit dem im Ring stehst, dann, ich wiederhole mich da gerne, dann gilt dasselbe wie für John Cena. Das hebt dich auf ein anderes Niveau. Du bist ein Neuling als Jason Jordan, du hast jetzt mal ein knappes Jahr im Hauptkader hinter dir und wenn du mit so einem Routinier, der über 10 Jahre auf dem Buckel hat, der noch nie verletzt war, noch keinen Tag gefehlt hat in diesen über 10 Jahren, dann hebt dich das mit nach oben, das ist ganz klar.
Das ist eigentlich verrückt, Thomas, ne? Also von Verletzungen bei The Miz liest man wirklich nie was und hört auch nichts und der ist wirklich nie ausgefallen, der war immer da.
Ja, er ist so ein bisschen der Modern-Day Chris Jericho. Ich glaube, der hat auch nie wirklich gefehlt und hat auch dieses Intercontinental Picture ja über Jahre hinweg dominiert und war immer so ein bisschen so auch der Gatekeeper zum Main-Event quasi. Das ist so The Miz' Rolle.
Das sagt man ja auch, Intercontinental Champion Titel ist ja die Vorstufe für den großen Titel. Den hatte ja The Miz auch schon, stand ja schon im Hauptmatch von WrestleMania und da schließt ja wieder der Kreis, genau was du gesagt hast, ne? Dieser Intercontinental Parade Champion, der Chris Jericho war, der ist ja der Rekord Champion, aber The Miz jetzt mit 7 Regentschaften, 2 fehlen noch, dann hat er den Chris Jericho eingeholt. Also das sind schon Leute, an die man denkt, wenn man von diesem Titel spricht, finde ich.
Und ich finde es halt vor allen Dingen gut, weil auch in den 90ern hatte der Titel ja noch so einen völlig anderen Stellenwert, weil einfach so viele Leute einfach nicht World Champion werden konnten. Heute noch denkt man an so Leute wie,
Razor Ramon.
Owen Hart. Razor Ramon, ich meine hier Kurt.
Ravishing Recruit.
Kurt Hennig.
Ah, Mr. Perfect.
Ich habe die ganze Zeit an Curtis Axel gedacht. Kurt Hennig zurück. Leute, die einfach nie World Champion wurden, die aber trotzdem in den Augen der Fans ja immer noch auf demselben Level sind, wie die Leute, die damals World Champion waren. Und ich glaube, an so jemanden wird man bei The Miz auch in Jahren noch zurückdenken, was das für eine coole Sau war, obwohl er halt nur einmal diesen kurzen Run hatte.
Das stimmt. Aber immerhin Hauptmatch von WrestleMania, das darfst du nicht vergessen. Also
und auch gewonnen.
Genau, und The Miz ist halt auch so ein Typ, ich meine, ich kenne ihn jetzt auch seit 5, 6 Jahren aus Interviews und wir haben mal zusammen diese die Deutschlands größte Jugendmesse ist, moderiert und da Spiele gemacht und Interviews und Auftritte. Mann, was das für ein mega professioneller Typ ist. Also wie aus dem Ei gepellt, immer den besten Anzug an, war schon im Gym, wenn du wach wirst und immer super professionell in Interviews, sehr eloquent, sehr ausdrucksstark. Es ist einfach ein Typ, wenn du einen nehmen würdest, um WWE zu beschreiben, dann würdest du den nehmen. Der ist immer vorbereitet, der sieht immer gut aus, hat eine Traumfrau, hat eine Traumkarriere, ist Filmstar, 7-facher Intercontinental Champion, Tag Team Champion, Mr. Money in the Bank, you name it, der hat alles erreicht, ist immer auf der Matte. Wenn einer ausfällt, dann kannst du immer The Miz in irgendeine Rivalität einbauen, um irgendeinen Titel rennen. Und das macht ihn so stark. Über 10 Jahre, ich sag's nochmal, über 10 Jahre, 200 Tage im Jahr im Ring, nie verletzt, steht immer da, ist immer bereit. Das ist eine ganz, ganz besondere Qualität in diesem Geschäft.
Fun Fact am Rande, mein allererstes Interview mit einem WWE-Superstar oder mit zweien hatte ich mit John Morrison und The Miz einst. Also,
das war ein super Tag Team damals.
Das war ein hervorragendes Tag Team, wo ich immer noch traurig bin, dass sie bei WrestleMania 25 in der Pre-Show gelandet sind. Ja, das ist nun, aber so ist das bei WWE manchmal. Landest du in der Pre-Show wie Elias und Apollo Crews. Obwohl Elias, Thomas, ich finde Elias ja super cool. Irgendwie macht der Typ mir Spaß. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie packt der mich. Und ich finde auch dieses T-Shirt total geil. Ich überlege mir auch die ganze Zeit schon, dieses T-Shirt zu kaufen. Ich kaufe mir eh zu viele WWE-Shirts, aber dieses Shirt finde ich cool. Elias
ist das nicht auch so ein Shirt, wie das hier von Bad Bones, was so ein bisschen nach Whisky aussieht?
Nee, das ist doch dieses Tour-Shirt. Walk with Elias. Und hinten sind
Orte drauf. Ach stimmt, wo die ganzen Termine hinten draufstehen. Genau.
Das hat was. Ich finde sowieso, Elias, ich glaube, wenn man den noch so ein bisschen grasen lässt auf der WWE-Weide, ich glaube, dann kann daraus noch was werden. Ich glaube, das entwickelt sich langsam.
Ja, ich finde es auch gut, wenn man ihm jetzt einfach mal die Zeit gibt und wenn er eben so ein paar Pre-Show-Matches hat. Irgendwie, es eilt ja auch nicht. Ich meine, Raw ist ja vollgestopft mit Leuten. Der Main-Event ist komplett voll. Von daher, warum nicht einfach mal ein bisschen den Leuten die Zeit geben? Finde ich gut.
Denn Sebastian, wo wir bei Meatheads waren, Elias ist ja auch so ein Meathead, ein positiver Meathead.
Kann ich wieder auch eine Geschichte erzählen. Ich hatte ja mal das Privileg, vor 2-3 Jahren im Performance Center so einen kleinen Bericht für WWE Deutschland zu machen. Und da habe ich wohl gemeint, ja, kann ich für WWE Deutschland und für unsere Facebook-Seite ein paar Videos machen. Und dann meinte der Coach, ja, da drüben macht der Elias Sampson Bankdrücken. Damals kannte den Elias Sampson ja noch keiner. Der war ja noch ganz frisch, gerade mal hatte den Vertrag unterschrieben. Ja, dann hat er da mal aufgelegt. Da ist mir mal schnell die Kinnlade am Boden aufgeklatscht. Also ich meine, ich bin jetzt nicht zart beseitet und ich trainiere auch schon und keine Ahnung, mache Sport, seit ich irgendwie keine Windel mehr anhab. Aber was der da weggerissen hat, das war schon Haller. Puh. Da hat dir die Schuhe ausgezogen. Also, was ich damit sagen will, es ist einer, der hat einen Top-Körper, hat unfassbar an sich gearbeitet, ist jetzt auch so, hat diese Mean-Streak so ein bisschen, wie die Amerikaner immer sagen. Ne? Der hat jetzt richtig Dampf, der hat die Raketen auf dem Rücken. Ich glaube, dass der ganz schön was reißen kann. Also bei NXT war der ja so etwas unscheinbar, der schien sich da ein bisschen zu finden und sich da auch zu etablieren. Und jetzt ist er bei Raw und er sticht total heraus. Also als hätte man ihm nochmal extra irgendwie Benzin ins Feuer gegossen. Finde ich ganz faszinierend, ob er den jetzt mag oder nicht, oder sein Geklampfe mag oder nicht, oder das nervig findet oder gut, aber man muss einfach verdammt viel Respekt davor haben, dass der Typ einfach alles an sich und mit sich macht, um sich top zu positionieren. Wie gesagt, der Körper, das ist sowieso mal eines, der sieht halt aus wie Mike Tyson, 100 Kilo auf so einen knappen 1,80 Meter. Dann der Gesichtsausdruck, den er da mitbringt, diese Intensivität, wenn du in seine Augen blickst, das ist Ausstrahlung. Also dem traue ich verdammt viel zu.
Wir haben noch ein paar Matches auf der Liste. Sebastian, hast du noch ein bisschen Zeit?
Also für euch habe ich immer Zeit.
Ja, perfekt. Problem. Dann machen wir eine Pause. Machen einfach weiter, oder Thomas?
Jo, machen wir das.
Wunderbar. Gleich geht's weiter mit Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Hier ist Pinfall, das Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Thomas Steuer und WWE-Kommentator Sebastian Hackel mit der Rückschau auf WWE No Mercy. Viele, viele Matches haben wir jetzt schon besprochen. Wir machen weiter mit den Frauen. Das war ja auch eines unserer Fokus-Matches, Thomas. Das Five-Way-Match, Alexa Bliss, Bayley, Nia Jax, Emma und Sasha Banks. Und unsere beiden Tipps sind natürlich nicht aufgegangen, denn Alexa Bliss hat ihren Titel verteidigt. Ja, wie fandest du das Match? Wie hat dir es gefallen? Und in diesem Multiman-Chaos, was es ja zurzeit auch bei WWE-Matches gibt, wo ist das für dich so in der Rangliste?
Ach, und das jetzt, ich kann das da irgendwie gar nicht einreihen bei irgendwelchen Multiman-Matches, aber es hat mich auf jeden Fall insgesamt doch sehr gut unterhalten. Ich fand auch Nia Jax Rolle war sehr stark in dem Match. Die war sehr präsent, hat sehr gut ausgesehen dort. Ich fand auch positiv, dass Emma nicht, wie wir ja beschworen hatten, irgendwie am Ende den Pin gefressen hat. Ja. Also sie konnte auch noch sich nochmal zeigen, was sie drauf hat. Ich glaube, was wir beide wahrscheinlich am Ende dann ein bisschen schade fanden, war, dass Bayley quasi das Match dann verlieren musste, weil wir ja immer noch, glaube ich, so ein bisschen hoffen, dass ihre Rolle nochmal, wie sagt man so schön, revitalized wird oder so. Aber ich glaube, man hat so ein bisschen den Grundstein gelegt dafür, dass Sasha und Bayley vielleicht doch noch Fäden werden in der nahen oder fernen Zukunft.
Ja, Sebastian, wenn wir auf die Charaktere in diesem Match schauen, da haben wir einige Gestandene, die schon wissen, wo es hingeht für sich, die einen wirklich sehr gefestigten Charakter haben. Ja, und dann haben wir so ein paar Frauen, die ein bisschen in der Luft hängen. Und da würde ich ganz gerne mal deine Einschätzung haben. Fangen wir mit Emma einfach mal an. Emma, eine Wrestlerin, und wir sprechen oft über dieses erste NXT Takeover, als sie gegen Paige das Match um den allerersten Frauentitel bei NXT hatte, wo sie wirklich die Show gestohlen haben, wo man auch gesehen hat, dass Emma, die von Lance Storm trainiert worden ist, also nicht irgendein dahergelaufener Wrestler, sondern die kommt von jemandem, der technisch auch hervorragend war, aber noch nicht so richtig ihre Position gefunden hat in dieser Frauendivision und immer mal so ein bisschen knabberte an diesem großen Erfolg und dann immer wieder zurückgefallen ist. Was ist deine Einschätzung zu Emma?
Mega viel Potenzial, aber man muss halt auch sagen, wenn solche Leute nicht so rausstechen, wie ihr euch das erwartet, liegt das vielleicht auch an den Leuten, die halt in diesem Match zum Beispiel extrem rausgestochen haben. Da nenne ich jetzt zum Beispiel mal Nia Jax, mein ganz klarer MVP in diesem Match. Und ich sehe ja Wrestling nicht wie ihr beide. Der Richtige muss gewinnen und es muss mindestens 31 Minuten und 30 Sekunden dauern, damit ich da 5 Sterne geben kann. Ich sehe Wrestling aus ganz anderen Augen, weil ich es jetzt eben schon seit 30 Jahren beobachte und ich weiß, dass ich Qualität immer irgendwann durchsetzt. Egal, ob 6 Jahre dauert oder 8 oder 12, es setzt sich halt immer durch und so jemand wie Nia Jax wird sich auf lange Sicht zum Beispiel durchsetzen. Was die in dem Match gezeigt hat, also ich sag mal nur diese zwei Monster-Aktionen, dieser doppelte Samoan Drop, dann haut sie die Powerbomb noch rein, da außerhalb des Rings, wie sie sich auch verändert hat, wenn man ein halbes Jahr zurückspult und ihren Gesichtsausdruck, ihre Intensität da nimmt und wenn man das jetzt vergleicht, wenn man die Art und Weise mal vergleicht, vor 6, vor 12, vor 18 Monaten, wie sie da im Ring aufgetreten ist, was die jetzt für eine Figur ist, dann ist das vielleicht der Grund, wieso so eine Emma nicht ganz so stark aussieht, weil Frauen wie Alexa Bliss zum Beispiel auch, die auch so eine krasse Ausstrahlung hat, da dass die Fähigkeit haben, die anderen ein bisschen in den Schatten zu stellen. Aber Emma ist ja noch verdammt jung, hat verdammt viel Potenzial. Du hast angesprochen das Training mit Lance Storm. Also ich kenne Leute, die da trainiert haben bei Lance Storm. Auch sie wird ihren Weg gehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber wenn wir jetzt bei Raw und bei SmackDown mal schauen, was wir da an verdammt, verdammt guten Wrestlerinnen haben, und ich benutze jetzt nicht das Wort Sports Entertainment, sondern ich benutze jetzt das Handwerkswort. Wenn man da mal sieht, die Hülle und Fülle an Frauen, die richtig gut wresteln können, das gab's noch nie vorher. Und das ist auch wirklich schwer, da so nochmal richtig rauszustechen. Aber das soll nicht heißen, dass so eine Emma das nicht schaffen kann in 2, 3, 4 Monaten oder im halben Jahr oder einem Jahr.
Thomas, du hast es angesprochen, Bailey hat den Pin eingesteckt. Ja, ist auch so ein Zeichen, kann man zumindest als solches werten. Für mich kann es jetzt nur darauf hinauslaufen, dass es bei Bailey eben auch diese Charakterveränderung gibt. Und Bailey tatsächlich, und das hattest du ja auch schon so ein bisschen angeteased in der letzten Folge, dass Bailey vielleicht die ist, die Sasha Banks das Bein stellt.
Ja, und gehe ich auch von aus. Mittlerweile, das Einzige, was mich so ein bisschen zweifeln lässt, ist, dass man ja noch diesen langfristigen Plan hat für WrestleMania, scheinbar, vielleicht auch für die Survivor Series, mit Ronda Rousey und ihrer Tourage, wie heißen sie, mit ihren Four Horsemen,
Four Horsewomen,
MMA oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall will man ja noch scheinbar noch so ein Team-Match machen mit den mit Charlotte, Becky Lynch, Bayley und Sasha, so angeblich gegen Ronda Rousey und ihre Entourage. Ist halt die Frage, ob das dann jetzt schon kommen wird. Oder ob das überhaupt noch geplant ist. Also ich persönlich würde mir für Bailey jetzt definitiv eine Charakterveränderung wünschen, weil so geht's für sie auch irgendwie nicht mehr weiter gerade.
Asuka kommt, und zwar bei TLC, das wurde jetzt bekannt gegeben. Sebastian, oh, ja. Ich glaube, da können wir uns freuen, dass sie bei Raw ist, und jemand, der sich nicht freuen kann, ist Alexa Bliss.
Ich glaube, dass es nie ein Spaß ist, wenn man mit jemandem wie Asuka im Ring ist. Also es wird immer ein gutes Match, aber das ist schon, Mann, das ist halt eine Frau, die ist schon sehr komplett und ja, die vermag auch zuzutreten und den einen oder anderen Aufgabegriff mal ein bisschen enger zu ziehen. Asuka, das ist ein Ding. Also das wird mal eine ganz neue Komponente in dieser Raw-Frauenabteilung. Da freue ich mich wirklich drauf. Die wird halt allein schon optisch rausstechen und ihr Ringstil, der spricht ja für sich. Ich meine, ihr kennt sie und ich bin ja auch jemand, der leidenschaftlich gerne NXT schaut. Ich glaube, das ist momentan so meine Lieblingssendung überhaupt, und was sie da geleistet hat in den vergangenen 2 Jahren, das ist ja hinlänglich bekannt.
Die Cruiserweights, ganz anderes Stichwort, ne? Neville und Enzo Amore, und es ist tatsächlich passiert, Enzo Amore hat sich erstmals einen Titel in der WWE sichern können, und zwar den Cruiserweight-Title. Ja, wenn wir mal darüber sprechen, Fairness, Unfairness, Thomas, da muss man sagen, mit einem Low-Blow-Champion zu werden, ja, das ist schon geil.
Ich meine, für Enzo war es echt so das perfekte Ende irgendwie, ne? Das hat so, ja, super gut zu seinem Charakter gepasst. Und ja, wir haben es letzte Sendung ja, glaube ich, auch schon so ein bisschen prognostiziert. Wir haben es auch beide getippt, dass er Champion wird.
Ja.
Auf irgendeine unfaire Art und Weise. Jetzt kommt halt nochmal wieder so ein neuer Pep in die Division rein, weil man jetzt auch nicht so genau weiß, wird Neville sofort wieder Champion wie bei Akira Tozawa, oder wird sich jetzt quasi die ganze Division erstmal ein paar Monate nur um Enzo Amore drehen. Und ich glaube, von letzterem, da gehe ich auch ein bisschen aus. Und das tut der Division auch mal so ein bisschen gut, dass da mal jemand dabei ist, der so den Entertainment-Faktor nochmal so ein paar Nummern höher dreht. Ich meine, Neville selber ist auch super unterhaltsam, aber Enzo ist halt irgendwie so ein Glamour-Boy. Und ich glaube, den hat es auch mal gebraucht.
Ja, die Cruiserweight Division Tour 5 Live. Sebastian, ich weiß nicht, wie sehr du das auch noch schaffst zu verfolgen. Ich nehme an, du nimmst alles mit, so gut wie es geht. Da haben wir technisch richtig, richtig versierte Wrestler. Drew Gulak, Cedric Alexander, Noam Dar, Neville, um nur ein paar davon
aufzuzählen. Lince Dorado,
Gran Metalik. Also, wir können sie jetzt alle aufzählen. Aber eben
Tony
dieses...
Nies. Ah, der sieht toll aus, ne?
Tony Nies, ja, der Premier Athlete, der ja auch eigentlich viel mehr Potenzial hat, als glaube ich das, was er sogar selbst aus sich rausholt manchmal. Aber Enzo Amore bringt halt dieses gewisse Etwas in Sachen Promos mit, in Sachen Ausstrahlung. Und ich glaube tatsächlich, und wenn man so mal Twitter verfolgt hat, jetzt nachdem Enzo den Titel gewonnen hat, die ganzen Cruiserweights sind heiß drauf, ihm den Titel abzunehmen.
Ja, das hebt auch diese ganze Division ein bisschen. Ich finde das ja gut, dass ihr das nicht so seht, weil ich lese ja auch viele Foren und so. Ich will mich auch verbessern. Ich will ja auch so kommentieren, dass es jeden anspricht. Und da wird ja dann auch oft geschrieben, nee, so ein Cruiserweight-Match, das muss so sein wie in den 90ern. Ich will, dass das 10 Minuten dauert und dass da schön gerasselt wird und dass da keiner spricht. Und jetzt ist es halt mal so, jetzt ist halt ein Entertainer da, es ist einer da, der das Mikro greifen kann. Der ist vielleicht nicht so ein guter Wrestler wie all die anderen. Der kann vielleicht keinen doppelten Moonsault durch einen brennenden Tisch, ist aber auch egal. Es bringt was Neues rein. Das ist eine Suppe, die schmeckt immer gleich und jetzt ist da halt mal, keine Ahnung, ein anderes Chili drin, ne? Oder eine andere Prise Salz oder anderer Pfeffer, wie man es halt nennen will. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Also Enzo, ich finde, er bringt was Erfrischendes rein. Man will jetzt auch mal zuhören und genau hinsehen, was wird denn da geredet und was geht's denn da bei der Cruiserweight Division? Sonst ist es ja immer so, Tour 5 Live ist ja so ein Fest an Flugaktionen und an tollem Wrestling, was ja auch total okay ist, aber ich finde, er bringt eine Komponente rein, die das Ganze auffrischt und er ist ja auch ein Typ, der polarisiert. Ne? Die Hälfte mag den, die Hälfte mag den nicht. Das ist immer gut, das sorgt ein bisschen für Aufruhr, dass das wirbelt die Dinge ein bisschen durcheinander. Ich finde das toll.
So, und dann hatten wir den Main Event, Thomas. Brock Lesnar gegen Braun Strowman. Ich wollte schon Braun Lesnar sagen, aber das wäre natürlich auch ein Wacker, so ein Wacker Frankensteins Monstergeschichte, ne? Stell dir mal vor, so eine Mischung aus Braun Strowman und Brock Lesnar. Boah, dann hättest du wahrscheinlich diesen Typen von Game of Thrones, den Mann.
Eine Monsterbestie.
jedenfalls, Brock Lesnar konnte den Titel verteidigen und erneut hatten wir hier den Fall, dass Braun Strowman wirklich ausgeteilt hat und ausgeteilt hat und ausgeteilt hat und dann gab es einen F5 von Brock Lesnar und dann war es vorbei. Aber, Thomas, wenn man einen Kritikpunkt haben will an diesem Match und den habe ich persönlich, weil ich einfach da auch was anderes erwartet habe und da kann man jetzt gleich und ich denke, Sebastian wird das machen, da versuchen auch die andere Seite zu zeigen und das ist auch wichtig. Mir war das zu wenig Carnage, wenn man will. Also mir war das echt zu wenig Zerstörung, wenn man an den SummerSlam denkt.
Keine Explosionen, kein CGI.
Das Science-Fiction, der Science-Fiction-Aspekt hat mir gefehlt. Nein, aber es ist einfach, es war ein Wrestling-Match. Mehr nicht.
Ja, wir sind natürlich auch mega verwöhnt gewesen jetzt vom SummerSlam. Ne? Ja. Aber klar, wir hatten uns auch explizit das gewünscht in der letzten Sendung, hatten wir es auch gesagt, wir wollen, dass da irgendwie alles zu Bruch geht und die beiden es sich mal so richtig geben und nicht nur 10 Minuten ein paar Suplexes austauschen und dann ist halt wieder gut. Das hat mich jetzt im Endeffekt aber gar nicht so wirklich enttäuscht an dem Match. Auch nicht unsere andere, auch relativ obskure Forderung, dass irgendwie Paul Heyman dann am Ende turnt und Braun Strowman quasi zum Championship verhilft. Auch das war jetzt nicht so super wahrscheinlich.
Nein.
Aber dass du halt Braun Strowman, den sie so gut aufgebaut haben, auch innerhalb von einem Jahr, der ist innerhalb von einem Jahr auch super beliebt geworden, entgegen so der Einschätzung, die ich halt vorhin gegeben habe, von wegen, die Leute sollen ein bisschen länger Zeit bekommen. Den finden wir auch super cool nach diesem einen Jahr und der war super hot und der hat auch selbst das überstanden, dass Roman Reigns ihn besiegt hatte Anfang des Jahres, dass sie ihn hier so dominieren lassen.
Er hat auch Roman Reigns mehrfach besiegt.
Er hat auch Roman Reigns mehrfach besiegt, klar, hat aber selber quasi auch die Niederlage mal einstecken müssen, dass sie ihn hier mehrfach seinen Powerslam austeilen lassen, aus dem auch noch nicht so viele Leute ausgekickt haben und dass er dann aber wiederum am Anfang so dargestellt wurde, dass er Brock Lesnar durch die Gegend schmeißen kann, wie einen kleinen Jungen und dann aber nach einem Finisher am Ende auf einmal gepinnt wird, das fand ich auch irgendwie, unrealistisch kann man es nicht sagen, es ist Wrestling, aber es hat überhaupt nicht reingepasst.
Hast du den MMA-Kampf gesehen, Shane Carwin gegen Brock Lesnar?
Ja, den habe ich gesehen. Ja, Shane Carwin ist
Gas. Was ist da passiert?
Das kann man auch so sehen.
Ja, Shane Carwin hat acht Minuten lang hat Shane Carwin Brock Lesnar voll auf die Mütze gegeben, hat ihm die Kauleiste sowas von dominiert und dann hat Brock Lesnar eine Aktion gezeigt und der Kampf war vorbei.
Ja gut, klar. Das war natürlich dann, das heißt eine Aktion. Er hat ja Shane Carwin dann zu Boden gedrückt, weil der auch einfach nicht mehr wehren konnte, weil er einfach keine Luft mehr hatte. Aber so wird Wrestling ja in den seltensten Fällen dargestellt. Von daher, gerade auch nicht bei jemandem wie Braun Strowman, den du als den absoluten Mega-Zerstörer aufbauen willst.
Genau da liegt der Fehler. Genau da liegt der Fehler, denn ich möchte jetzt mal sagen, Fans wie ihr, die sehr intelligent und sehr, sehr, mit sehr viel Sachverstand an die Sache rangehen, sich den Spaß selbst nehmen. Man erwartet immer zu viel. Das muss so sein. Es muss eine gewisse Zeit dauern, es muss eine gewisse Anzahl an Finishern geben und an Kickouts und so. Und damit nimmt man sich viel Freude.
Das muss es gar nicht geben. Also ich bin da auch kein Freund von, wie jetzt bei Cena gegen Reigns, dass man sich 78 Finisher um die Ohren haut und dann ist erst Schluss. Aber WWE baut das ja so auf, dass Matches so laufen sollen. Deswegen lief ja Reigns gegen Cena auch so, wie es war. Und dann hast du ja automatisch als Fan, der das sieht, eine halbe Stunde vorher, eine völlig andere Erwartung an den Main Event, der das Ganze ja nochmal toppen soll.
Ist ein fairer Punkt. Ich verstehe dich total und ich soll ja hier auch nicht so rüberkommen. Es klingt ja durch. Wie gesagt, ich bin ja jemand, der seit 3 Jahrzehnten WWE schaut und das Ganze mega geil findet und immer noch geil findet. Und deswegen kommentiere ich es ja auch mit Freude und mit Leidenschaft. Aber ich möchte halt auch ganz bewusst andere Seiten aufzeigen und auch mal sehen, wie man es sehen kann. Nämlich mit einer nicht ganz so engen Erwartungshaltung, aber ich kann deinen Punkt total nachvollziehen. Ich will da nichts beschönigen oder sagen, dass das jemand schön finden muss. Ich will nur meine Seite zeigen. Und wie gesagt, für die, die es nicht kennen, es gab diesen MMA-Kampf damals, Shane Carwin gegen Brock Lesnar, wo man auch gedacht hat, ja, Brock Lesnar wird jetzt eingestampft. Und es war ziemlich genau dieselbe Zeit, 7-8 Minuten lang. Und dann zeigt er halt eine Aktion. Und es war halt die Aktion, die die Karriere von Shane Carwin beendet hat. Er hat ihm halt die Nackenwirbel rausgedrückt mit einem Arm-Triangle, was halt auch bemerkenswert ist gegen jemanden, der halt 130 Kilo wiegt, aber das mal nur so am Rande. Das ist halt Brock Lesnar, ne?
Ja, wir machen gleich nochmal eine kurze Pause, sprechen dann so ein bisschen weiter, weil ich glaube, da können wir noch so ein bisschen tiefer in die Materie kommen. Und Sebastian, wir haben ja eine Gemeinsamkeit, du bist ja auch mit WCW groß geworden, ne? Du hast ja nicht nur WWE geguckt, oh, ja. Du warst auch großer WCW-Fan und Thomas und ich natürlich auch. Und wenn wir dich schon mal in der Sendung haben, dann müssen wir auch so ein bisschen über deine Fan-Vergangenheit sprechen und über unsere Kindheitsliga WCW, oder? Machen wir noch.
Alles, was ihr wollt.
Wunderbar, dann machen wir eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück hier zu Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Thomas Steuer und zu Gast heute WWE-Kommentator Sebastian Hacke. Ja, wir haben aus der geplanten halben Stunde, machen wir jetzt einfach eine Stunde, weil das hat so gut funktioniert hier und ich glaube, ihr habt euch auch gut unterhalten gefühlt. Bislang, es wird noch besser. Ja, unser Main-Event kommt noch und kann euch sagen, es gehen keine Tische kaputt. Ja, keine Erwartungen schüren, aber es wird...
Niemand explodiert,
keine CGI-Effekte. Nein, nochmal ganz kurz zu Brock Lesnar gegen Braun Strowman. Ich glaube, ein Kritikpunkt, Sebastian, den wir ganz oft ansetzen und wo du auch weißt, dass das etwas ist, was mich auch umtreibt, ist, dass mir manchmal sowas wie Common Sense fehlt. Mir fehlt immer das deutsche Wort dafür, immer nur Common Sense. Alltagslogik.
Wie ein gesunder Menschenverstand.
Ja, also wenn ich 3 Finisher einkassiere, so im Wrestling, dann denke ich eigentlich so, das sind so die 3 größten Moves, die du machen kannst. Und wenn du einen Typen aufbaust, wie Braun Strowman, der monströs alles niederwetzt, was da so vor ihm kommt, dann ist es dann manchmal, finde ich, so tatsächlich, dass das Common Sense fehlt. Ja, das ist so ein Kritikpunkt, den ich ansetzen würde, aber das ist Wrestling generell. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, Wrestling ist Menschenverstand, muss man so ein bisschen aushebeln und man muss sich natürlich auch da reinfallen lassen, das ist klar. Ich möchte auch nicht alles analysieren und es nimmt mir ehrlich gesagt auch nicht so den Spaß am Wrestling. Ich liebe es, aber gerade so ein Braun Strowman, da muss man, finde ich, auch dabei bleiben. So, darum geht's, weil ich glaube, dadurch kannst du auch ganz schnell die Glaubwürdigkeit deines Monsters wieder runterputzen.
Soll ich darauf antworten?
Ja.
Braun Strowman ich weiß nicht, ob man seine Glaubwürdigkeit überhaupt beschädigen kann. Der Mann ist 175 Kilo schwer und ich bin ihm schon mal in den Katakomben begegnet. Ich habe einen Umweg gewählt, weil er einfach so verdammt furchteinflößend ist. Ich kann nachvollziehen, was du sagst, aber hast du schon mal Avengers geschaut oder hast du schon mal Rocky-Filme geschaut oder, ja, oder Rambo-Filme oder Stirb langsam?
Ja, klar.
Es ist dasselbe Prinzip. Es ist over the top. Es ist, aber darum lieben wir es doch, oder?
Also ja,
es ist doch,
klar.
Es ist doch klar, man kann darüber diskutieren, das ist ja auch das Schöne, aber mir geht es darum, wie gesagt, dir die Perspektive auch mal aufzuzeigen, wieso jemand wie ich bin zweifacher Familienvater, ich bin jetzt fast 40 Jahre alt, wieso es mir noch immer so verdammt viel Spaß macht und es ist einfach, da haben solche Charaktere wie ein Brock Lesnar oder Braun Strowman einen riesen Anteil dran. Das sind Monster, das sind einfach Superhelden und die sind real und die kommen da raus und die zerlegen die Halle, wie beim SummerSlam zum Beispiel, war es nicht fantastisch? Also da hat es mir wirklich ein bisschen wehgetan, dass ich nicht da im Ring war. Wobei, da hätte es mir vielleicht wehgetan, wenn ich am Ring gewesen wäre. Ich liebe diese übergroße Welt und muss man immer alles mit Logik erklären können. Ich bin einfach so ein Typ, ich genieße das Ganze und deswegen macht es mir auch so viel Spaß. Ich weiß nicht,
was habt ihr für eine Meinung? Müssen wir den Kopf mehr abschalten, Thomas, ne?
Ich glaube auch, ich meine, Spaß haben wir daran ja auch, weil wir gucken es ja jetzt auch beide schon seit über 20 Jahren, so ist es ja nicht, ne?
Ja.
Aber das sind immer so die kleinen Dinge, die einem dann beim Schauen halt irgendwie auffallen und die einen dann so ein bisschen, so ein klein bisschen unbefriedigt zurücklassen, habe ich immer den Eindruck.
Ich will dann aber auch, dass Braun Strowman den Titel kriegt, Sebastian.
Ja, ich auch.
Das ist einfach so. Wir wollen, dass unser Mann den Titel gewinnt. Das ist wie wenn unser Verein Spiele gewinnt im Fußball. Das ja, wollen wir.
Das ist doch da vielleicht nochmal der Vergleich. Ihr seid doch auch nicht beleidigt oder vielleicht nur kurz beleidigt, wenn bei Game of Thrones mal euer Lieblingscharakter nicht stirbt Spoiler. Oder so oder mal nicht so gut aussieht.
Also beleidigt ja sowieso nicht.
Nein, um Gottes Willen.
Was ich damit sagen will, das Leben muss einem manchmal wehtun. Bei Game of Thrones stirbt halt mal der Lieblingscharakter. Die Serie muss dich verletzen, deswegen ergreift sie dich, deswegen schaltest du das nächste Mal wieder ein. Wenn es denn immer so wäre wie geplant und wie man sich das erwartet, wird doch irgendwann langweilig. Das ist auch in der Beziehung so. Die Frau, die muss einmal blöd anreden oder die muss einmal stehen lassen oder das Essen schmeckt mal nicht. So, dann hat man wieder Reibungspunkte und die Reibung, die erzeugt dann Energie und das ist doch das Schöne am Leben.
Ja,
sehr gute Analogie.
Absolut, absolut.
Ich weiß, von was ich spreche. Ne? Ich bin jetzt 15 Jahre zusammen mit meiner Frau, 5 Jahre verheiratet.
Herzlichen Glückwunsch. Und zwei Kinder, ne? Zwei wirklich, wirklich schöne Kinder.
Schön langsam ist es halt ein Mismatch. Ne? Es sind halt jetzt 3 Frauen in meinem Haushalt. In ein Fatal 4-Way-Match mit 3 Frauen zu gehen, ist halt auch nicht immer so einfach.
Halt dich ran,
Sebastian. Handicap-Match.
Halt dich ran.
Ja. Okay. Ja.
Wir kommen mal fernab von WWE und No Mercy zu etwas, was uns alle verbindet, uns drei. Wir sind große WCW-Fans gewesen und wer das nicht weiß, sollte sich auf jeden Fall im WWE-Network mal durch alte WCW-Kamellen durchschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn damit sind wir groß geworden. Thomas und ich auf jeden Fall und Sebastian, du ja auch. Was hat WCW für dich so faszinierend gemacht als Fan früher?
Oh, das sind viele Dinge. Zum einen die Charaktere, Vader, Ric Flair, Ravishing Rick Rude, haben wir ja vorher gesagt, der war nie World Champion bei WWE, da war er ja World Champion. Die Four Horsemen, später die NWO, viele Dinge, zum Beispiel das Cruiserweight Wrestling, haben wir auch vorher erwähnt, so Mitte der 90er, da waren Leute wie Dean Malenko, Chris Jericho, Eddie Guerrero, das waren Dinge, die hatte ich noch nie gesehen, was die gezeigt haben, das war einfach unfassbar. Ja, WCW war eine tolle Facette, das war eine tolle Zeit, leider war es dann so zum Ende der WCW-Zeit, dass man sich einfach die falschen Ziele auserkoren hat und daran ein bisschen gescheitert ist. Man hat sich dann irgendwann mal das Ziel gesetzt, ich glaube, darauf führe ich zurück, alle anderen aus dem Wettbewerb zu drängen und beziehungsweise die Existenzen von anderen gezielt kaputt zu machen und ist, glaube ich, daran selber kaputt gegangen. Wenn man mehr das gemacht hätte, was einen eigentlich stark gemacht hat, nämlich diese Dinge, die ich angesprochen habe, wären die vielleicht heute noch da.
Thomas, Ein WCW-Wrestler, den Sebastian ja auch gut kennt, ist Alex Wright. Ja,
Oh ja?
Und ich gucke jetzt alte Nitros und sowas und wie sich Alex Wright so entwickelt, so in 98, 99 rum, da hatte auch jeder einfach, und das haben wir auch schon des Öfteren mal erwähnt, jeder hatte irgendwie seine Story in der WCW, zu dem Zeitpunkt zumindest. Und alles wird natürlich ein bisschen überschattet von der NWO, aber trotzdem, je öfter ich das gucke jetzt wieder, würde ich mir echt so WCW, würde ich mir so in gewisser Weise auch wieder wünschen heutzutage. So auch als kleinen Gegenpol hin und wieder mal zur WWE.
Ja, ich meine, du hattest wirklich, wie wir schon sagten, am Anfang der Show waren immer die Cruiserweights, die hatten auch ihre Fäden miteinander. Malenko gegen Jericho war ein Riesending damals mit der Liste, mit den 1004 Holes. Super cooles Segment, da erinnert sich heute noch jeder dran. Armbar, genau. in der Midcard hattest du dann das Ravens Flock, von dem sich Saturn dann irgendwann abgespeist hat.
Wisst ihr noch das Match Ravens Flock gegen Goldberg, als Goldberg den United States Championship von Ravens
gewonnen hat? Alle zerlegt.
Großer Tipp. Viele wissen das oder kennen das vielleicht gar nicht. Holt diese Wissenslücke nach auf dem Network. Goldberg gegen Raven um den United States Championship-Titel. Eines meiner vielleicht Top 10 Lieblingsmatches aller Zeiten. Diese Publikumsreaktion am Ende, also ich will kein Spoiler, wer gewinnt, aber schaut euch einmal an.
Ja, ich meine, hatte, glaube ich, damals auch bei Raven's Lock gab es ja auch diesen Reese, das war ja auch so ein 2,10 Meter großer Dude, der irgendwie auch größer als der Giant, also Big Show damals war. Und ich glaube, selbst der hat von Goldberg damals den Jackhammer kassiert. Also da ging es auf jeden Fall auch schon drunter und drüber. Und auf jeden Fall gab es überall auf der Card, ich meine, Nitro war ja 98 irgendwann auch 3 Stunden lang, überall auf der Card gab es so diese Kleinode, überall ist was passiert, überall war so eine Storyline drin, ne? Und da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, macht sich WWE heutzutage manchmal so ein bisschen zu einfach.
Weil auch vielleicht die Aufmerksamkeitsspanne. Ich glaube, früher hat man noch anders geguckt. Ne? Heute hängst du ja immer an deinem Handy rum und twitterst und machst und tust. Ja, und
das stimmt wohl.
Dann damals konntest du es einfach nur gucken. Und wenn du es nicht geguckt hast, hast du es verpasst. Und dann warst du in der nächsten Woche, erstmal hattest du diese Wissenslücke. Es gibt ja immer so diese Frage, Sebastian, wer war der größte WCW-Star für dich? So gerade so in den 90ern. Und da werden immer zwei Namen ganz besonders genannt. Das ist einmal Sting und einmal Goldberg. Ist es immer Sting?
Sting.
Ja?
Sting. Hands down.
Nicht unterschreiben. Sting.
Ja, ich natürlich auch. Ja, aber wir wollen wissen, warum du das so findest.
Ich liebe Goldberg. Das werden jetzt auch wieder viele sagen, oh Gott, wie kann man Goldberg lieben? Der hat nicht 27 verschiedene Moves im Repertoire und ich habe ihn noch nie in Moonsault springen sehen. Das kann kein guter Wrestler sein. Goldberg zu sehen war immer fantastisch für mich. Wenn er rausgekommen ist, wenn die Funken gesprüht haben, das ist Wrestling, das ist ein Charakter, das ist ein Superheld und der hat der WCW verdammt viel Geld verdient. Also ich denke an das Match gegen Hogan damals im Georgia Dome. Aber Sting war immer diese Galionsfigur. Der hat sich den Hintern aufgerissen vom Anfang der WCW bis zum Ende der WCW und er war ja auch so lange so untouched. Bis WrestleMania 31 war er ja der einzig Verbliebene, der noch nie bei WWE ein Match bestritten hatte. Das hat ihn für mich so besonders gemacht. Deswegen, ja, Länge der Karriere, Anzahl der Matches, Leistung für die Company, Sting, hands down.
Wie war das für dich, mit Alex Wright zu trainieren?
Alex ist ein wahnsinnig intensiver Typ, also mein erstes Training begann so, er hat sich aufs oberste Seil gestellt, hat einen Rückwärtssalto in die Ringmitte gemacht, so 20 Zentimeter neben mich und hat dann gesagt, so, fangen wir an zu trainieren, oder? Und haben mir erstmal in die Hosen gemacht, weil ich habe viel gesehen, ich habe Fußball gespielt, Basketball gespielt, ich habe geboxt, ich habe Judo gemacht, aber ich wollte halt irgendwie in dieses Business kommen und habe mir gedacht, okay, bist 1,85 Meter groß und wiegst 100 Kilo, gut, bis Mitte 20, probier's halt mal als Wrestler. Alex Wright ist ein fantastischer Typ, intensiver Typ, unglaublich guter Wrestler. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie er Wrestling gelernt hat, schaut vielleicht auf YouTube mal Tiger Mask gegen seinen Vater Steve Wright. 30 Minuten Chain Wrestling, sowas sieht man heute nicht mehr, aber das ist das Wrestling, mit dem ich groß geworden bin. Und ja, um es kurz zu fassen, Alex Wright hat mir den Einstieg in dieses Business ermöglicht. Gut, ich habe mir dann beide Knie zerschossen, das konnte keiner ahnen, aber dann ist halt diese Tür zugefallen, aber ich hatte einfach diese Leidenschaft, ich wollte in dieses Business und habe dann eben diese Chance als Kommentator genutzt und ich glaube, ganz gut genutzt. Ich habe jetzt 3 WrestleManias am Ring kommentieren dürfen und bin jede Woche im Fernsehen. Ich bin mega glücklich, ich liebe Wrestling, ich liebe WWE, ich liebe diese Charaktere, ich liebe dieses Überzogene, dieses einfach drüber sein, das ist ja auch mein Charakter, du kennst mich ja, ich bin ja immer so voller Energie und ja, top, Alex Wright hat mir die Tür aufgemacht, da werde ich ihm immer dankbar sein für.
Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort, oder Thomas?
So sieht's aus.
Besser können wir es nicht machen. Wir müssen doch
ein Feel-Good-Moment.
Ein Feel-Good-Moment zum Schluss, so gehen wir alle gerne nach Hause und das ist der perfekte Anlass, noch auf das Tippspiel zu gucken. Und No Mercy war ein absoluter Reinfall für uns vom Tippen her. Thomas, 3-2 für dich. Ja.
Führung ausgebaut.
Aktuell steht es 48-45 für dich. Also beim nächsten Pay-Per-View, der ja dann in 2 Wochen Hell in a Cell ist, von SmackDown, da werden wir natürlich dann auch drüber sprechen. Und dann wieder hier mit Pinfall am Start sein. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast und gebe dir jetzt natürlich noch die Möglichkeit, ein bisschen rumzuplacken, ja, also Social Media, du hast ja auch einen Podcast, Zwinker, Zwinker, und ja, und alles das, was du noch so sagen willst, hast jetzt ein bisschen Zeit für.
Es gibt viel über mich zu sagen, ich mach's kurz, @SebastianHackl auf Twitter oder Instagram, schreibt mir, könnt mir eure Fragen posten, ich nehme immer Zeit für die Fans. Facebook gibt's auch eine SebastianHackl WWE Fanseite, ist die erfolgreichste Fanseite aller deutscher Kommentatoren, wurde mir jetzt gesagt, fühle ich mich natürlich sehr geehrt und danke für die vielen Likes. Ja, ich habe einen Podcast zusammen mit dir, Kevin, den Beat Yesterday Podcast, da geht's nicht um Wrestling, da geht's um Fitness, um Ernährung, um Active Lifestyle, um positive Gäste, gibt's auf iTunes oder auf beatyesterday.org. Ja, und ab dem nächsten Jahr ist es jetzt ja so, dass es ein neues Kommentatorenteam für die Pay-Per-Views gibt. Ich muss nicht mehr nach Amerika fliegen und da gibt es jetzt von verschiedenen TV-Sendern auch ein paar interessante Angebote jenseits des Wrestlings für mich und ich sag nur, stay tuned, der Hackman ist noch nicht done.
Der Hackman hat gesprochen, ja, um das auch nochmal zu sagen. Mein Name ist Kevin Scheuren. Für Thomas Steuer bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören und wir hören uns hier wieder bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und bleibt uns treu. Ach, und eine Sache noch, iTunes-Rezensionen, ne? Freuen wir uns drüber. Also wenn ihr uns bei iTunes abonniert, eben rezensieren, 5 Sterne geben, ein paar Worte sagen, Feedback. Freuen wir uns immer, folgt uns bei Twitter und bei Facebook @PinfallMSR. Jetzt sind wir aber raus. Tschüss.